Heute Morgen die Bibelarbeit mit Bruder Eberhard Weber, das Thema eine gute Kapitalanlage aus 1. Timotheus 6, die Verse 17 und 19. Bevor wir die Botschaft hören, möchte ich die Brüder Horst Lekschas und Werner Schäffe bitten, mit uns zu beten am Anfang. Horst Lekschas bitte und Werner Schäffe. Bitte steht dazu auf.
Deinem Namen hin versammeln dürfen. Und wir danken dir, dass du uns einen Bruder gibst, dem du das Wort aufgeschlossen hast, salbe du seine Lippen und schenke ihm voll ein. Und lass das Zeugnis uns zum Heil dienen und dir zur Ehre und zum Ruhm. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Jetzt müssen wir erstmal da Platz machen. Das gehört auch nicht mehr. Ob das noch gehört, weiß ich nicht. So, noch einmal guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Ich habe mir also ein Wort gewählt. Eigentlich heißt das, die Reichen in diesem Zeitlauf, Gedankenstrich, eine gute Kapitalanlage. Ich lese Ihnen jetzt zuerst das Schriftwort oder die Schriftworte, dann eine kurze Einleitung und dann werde ich die zwei Verse oder drei Verse sind es, 1. Timotheus 6, 17 bis 19, Wort für Wort auslegen. Ich beginne mit einem Wort aus Lukas. Das gehört einfach dazu, denn wenn Sie den Text gelesen haben, dann merken Sie, da geht es ja zunächst mal ums Geld oder um die Reichen in diesem Zeitlauf. Aber jeder von uns ist mit eingebunden. Sie werden das nachher schon sehen. Also jetzt die Lukas-Stelle, Lukas 16, Vers 9. Ein berühmtes Wort natürlich von unserem Herrn Jesus. Und ich sage euch, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf das, wenn er zu Ende geht, ihr aufgenommen werdet in die ewigen Hütten. Mammon kommt von entweder Mana, das heißt zählen, oder von Mun, das heißt zuteilen. Und daher kommt wohl, ich habe es nicht nachgesehen, aber der Zusammenhang bietet es einfach an, das Wort Money im Englischen klingt ganz ähnlich, der Mammon. Ja. So, aber jetzt mein eigentliches Schriftwort heute Morgen aus dem Timotheus-Text, 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Den Reichen, immer alte Elberfelder, unrevidiert, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, wörtlich Äon, das ist wichtig, ich bleibe bei dem Wort Äon, das versteht jeder, was das bedeutet, gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage sammeln auf die Zukunft, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Und auch jetzt schon am Anfang, ich werde hier einen Doppelpunkt machen, im Vers 17, sondern auf Gott, der alles reichlich darreicht. Und jetzt mache ich einen Doppelpunkt. So ist auch die Logik ein bisschen besser, so ist es besser strukturiert, so versteht man es besser. Der alles reichlich darreicht, Doppelpunkt, erstens zum Genuss, zweitens Gutes zu tun, drittens reich zu sein in guten Werken und so weiter. Das nur so am Anfang, damit wir wissen, wie das abläuft. So. Hier geht es natürlich auch um die Frage nach dem Mammon, nach dem Geld. Und ich habe einmal zusammengestellt, und ich liste Ihnen das jetzt auf, wie oft einfach der Apostel Paulus in den beiden Timotheusbriefen übers Geld spricht. Und dann noch eine Stelle aus dem Titus dazu. Ich lese mal, 13 Mal. Erstens, der Aufseher oder der Bischof, heißt es heute, soll nicht geldliebend sein. 1. Timotheus 3, Vers 3. Der Diener oder Diakon, das zweite, soll nicht schändlichem Gewinn nachgehen. 3, 8. Die Frauen sollen treu sein in allem. So, und da steht es nicht Geld, aber da gehört das Geld einfach dazu, weil in vielen Familien die Frau die Kasse hat. 3, 11. Die in Üppigkeit, das ist ja letzten Endes Gewinnsucht, steht auch nichts von Geld, aber ohne Geld kann man nicht üppig leben, das geht einfach nicht. Die in Üppigkeit lebende Witwe ist lebendig tot. 5, 7. Und dazu kann man noch lesen, 5, 11. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort. Die Gemeinde darf durch versorgungsfähige Witwen nicht beschwert werden. Oder versorgungsnotwendige Witwen nicht beschwert werden. Das heißt, sie darf finanziell nicht durch Witwen beschwert werden, die durch andere Brüder und Schwestern in der Gemeinde unterstützt werden können. Steht in 1. Timotheus 5, 16. Das ist ein ganz wichtiges Wort an unsere Haushalterschaft, damit niemand der Gemeinde unnötig auf dem Geldbeutel liegt. Die Gemeinde darf durch versorgungsfähige Witwen nicht beschwert werden. 1. Timotheus 5, Vers 16. Nächstes. Es gibt Leute, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Wieder geht es ums Geld. Nicht, da reist einer rum und macht da Kasse. Oder die Fernsehprediger in Amerika, die sind da durch die Presse gegangen. Die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Nein, das ist sie nicht. 6, 5, also 1. Timotheus 6, 5. Man kann auch noch 6, 6 dazu lesen. Jetzt nächstes. Die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke. Geht es auch ums Geld. 6, 9. Dann, die Geldliebe ist die Wurzel alles Bösen. 6, 10. Und da sagt dann Paulus, fliehe der Geldliebe. Wörtlich fliehe diese Dinge, aber da ist die Geldliebe mit gemeint. 6, 11 steht das. Und jetzt meine Stelle von heute, das Gebot an die Reichen in diesem Äon. Werden wir nachher sehen, um was es geht. 6, 17 und folgende. Dann, der Endzeitmensch ist geldliebend. In der Aufzählung von 2. Timotheus 3, Vers 2 schon die zweite Position. Eigenliebe 1, Geldliebe 2. Dann heißt es weiter, Demas hat Paulus verlassen und den jetzigen Äon liebgewonnen. Da geht es ums Geld, um Kesef. Hebräisch Kesef. 2. Timotheus 4, Vers 10. Und dort steht Agape. Der hat ihn mit einer ganzen innigen Liebe, fast schon göttliche Liebe, möchte man sagen, lieb gewonnen, den gegenwärtigen Äon mit seinem Mammon. Und jetzt noch eine Stelle aus Titus, das ist dann die zweitletzte, die zwölfte. Die um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt. Wieder geht's ums Geld. Titus 1, 12. Und nun eine ganz, ganz wichtige Stelle, das ist die 13. in unserer Haushalterschaft. Da sehen wir, Paulus scheut sich nicht, uns klaren Wein einzuschenken über das, wie wir haushalten sollen und dabei nicht geldliebend sein dürfen. Es ist die Pflicht zur Vorsorge für unsere Angehörigen. 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn jemand für die eigenen Angehörigen und vor allem für die Glieder seiner Familie keine Vorkehrungen trifft, das heißt nicht sorgt, so hat er, und hören Sie zu, den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Ungläubiger. Das steht bei Paulus. Das steht in keinem Buch über Wirtschaften oder sonst was. Steht in der Bibel. Wir haben die Pflicht, für unsere Angehörigen, für unsere Familie zu sorgen. Das ist wieder eine Aufgabe des Mannes vor allem. Wenn ich nun heute den Vortrag über die Reichen in diesem Äon, die Frage nach einer guten Kapitalanlage stelle, ist diese Kapitalanlage zunächst natürlich vor allem geistlich gemeint. Schätze im Himmel sammeln, darum geht es vor allem. Und da könnte man nun aber meinen, nachdem es doch um Geld und Reichtum geht, das betrifft uns doch nicht. Wir sind doch keine Rockefellers hier, die wir hier sitzen. Von dem großen Kuchen des umsetzbaren Geldes in dieser Welt mit Aktien und Bonds und Equities und was es da alles gibt, also nicht das feste Immobilienvermögen, das schwer zu transferieren ist, da schätzt man, dass heute das Weltvermögen dieser Art 100 Billionen Dollar ist. Und da haben wir doch alle nur einen kleinen Anteil, werden wir sagen. Das betrifft uns nicht. Oh nein, das dürfen wir nicht so sehen. Auch uns betrifft dieser Text, und das werden wir gleich sehen. Aber zunächst doch einmal noch etwas zu unserer Zeit. Sehen Sie, unsere Zeit ist anders geworden als vor 100 oder 150 Jahren. Unser Verhältnis zum Geld ist anders geworden. Plötzlich kommen auch in Deutschland Themen auf wie Altersvorsorge. Das haben wir früher gar nicht gehabt. Die Renten waren sicher, heute ist nichts mehr sicher. Die Unsicherheit der Arbeitsstelle, die Unsicherheit der Renten, wie ich schon sagte, hängt ja mit der Altersvorsorge zusammen. Die Unsicherheit der Staatsfinanzen, wenn wir jedes Jahr wie jetzt 52 Milliarden Miese machen, kann man sich ausrechnen, wann der Staat bankrott ist. Das ist eine einfache Rechnung. Die Unsicherheit der Märkte. Und da muss man plötzlich auch in christlichen Familien übers Geld sprechen. Wir haben zu Hause nie über Geld gesprochen. Also bei meinen Eltern. Heute spricht man bei uns übers Geld auch. Kommen schon die Kinder und sagen, Opa, du musst dir die Aktie kaufen. Und fast alle am wirtschaftlichen Wirtschaftsleben Beteiligten müssen über Geld sprechen, ob sie wollen oder nicht. Ich stelle Ihnen nachher ein Buch vor, da steht drin, vor 150 Jahren, im 19. Jahrhundert, hat ein bäuerlicher Haushalt vielleicht 80% für das, was er benötigt hat, an Ware und an Gütern, hat er selbst erwirtschaftet, selbst produziert, 80%. Und 20% hat er am Markt zugekauft, hat er Geld dafür gebraucht natürlich. Wenn er es nicht getauscht hat, ist auch möglich. Aber bleiben wir dabei, hat er Geld gebraucht. Heute hat ein solcher Haushalt 80% am Markt zu beschaffen und er wirtschaftet noch 20% selber. Und schon muss so ein bäuerlicher Betrieb über Geld sprechen. Ich habe das selber lernen müssen bei uns zu Hause, dass auf einmal die Bauern mir sagten, Bruder Weber, oder je nachdem, die älteren Eberhard, weißt du, wir müssen auch wirtschaften, müssen auch nach dem Geld gucken, müssen auch gucken, dass alles zusammen bleibt. Oh ja, es ist so. Und trotzdem, wir sind heute viel besser dran als zum Beispiel Karl der Große. Wir haben eine Zentralheizung, wir haben eine Nasszelle, wir haben fließend kaltes und warmes Wasser, wir haben eine Abwasserbeseitigung, wir haben eine Kläranlage, wir haben Kanalisation, wir haben eine technische Einrichtung in Küche und Keller. Wissen Sie, ich kann mich für eine Küche fast begeistern. In Hamburg war ich meiner Tochter in so einem Laden. Mensch, da gab es Küchen in einer technischen Art und Weise. Da sind mir beinahe die Augen übergelaufen, dass ich da nicht gleich meine rausgerissen habe und die gehabt. Das war noch eine gerade ein Wunder, aber das hat mich schon gereizt.
War ein Geldproblem.
Und das ist ein Geldproblem, ja. Also technische Einheiten, Küchen und Keller, Waschküche, Tiefkühltruhe, Kühlschrank, elektrisches Licht, PKW. Und das alles ist sehr kapitalintensiv und kostet Geld. Und da wird verständlich, dass das, was zwischen den Fingern durchläuft, eben auch begehrt ist. Der Mammon, der ungerechte Mammon. Und es ist heute notwendiger denn je, dass wir kluge Verwalter unseres Einkommens und unseres Besitzes sind. So, und nach all diesen Vorbemerkungen nun zu den Reichen. Ich möchte jetzt schon sagen, auch wenn das vielleicht ein bisschen durcheinander gehen sollte, der Text spricht zunächst, also schwerpunktmäßig von den Ungläubigen, von allen Reichen dieser Welt. Aber er spricht zuerst, wie immer, auch zu uns. Alles Gericht, in diesem Fall noch nicht Gericht, sondern alles, geht zunächst am Tempel Gottes los. Und so auch bei uns. Der Reiche, das ist im Griechen der Plousion, davon kommt Pluto, der Reiche, und Plutokratie, die Herrschaft der Reichen. Und dieses Wort Pluto, sage ich mal einfach so kurz und bündig, das wird ähnlich benutzt wie im Deutschen, reich, reichlich, Reichtum, alles hängt daran und alles damit zusammen. Deshalb kann ich mir jedes weitere griechische Wort sparen. Und da sagt nun Paulus, den Reichen in dem jetzigen Äon, das ist der böse Äon natürlich, wissen wir, Gebiete. Da sagt Paulus, denen sagst du, wie sie sich zu verhalten haben. Und das allererste ist, nicht hochmütig zu sein. Und noch einmal, es gilt zuerst den Wohlhabenderen in der Gemeinde, dem Tempel, und dann natürlich auch in ganz schwerpunktmäßig den Reichen in dieser Welt. Aber wir dürfen nicht allein beim Geld stehen bleiben. Jetzt lesen wir einmal diesen Text isoliert, ohne das, was dann kommt, den Reichen in dem jetzigen Äon Gebiete. Und da gibt es in der Gemeinde einen großen Reichtum, auch einen Reichtum an Gaben. Gnadengaben. Da gibt Gott Erkenntnis. Er gibt aus dem Reichtum seiner Gnade. Und jetzt der Hochmut. Und wie schnell wirkt man und wird man überlegen und überheblich und hochmütig, wenn man ein bisschen etwas mehr weiß wie ein anderer. In Erkenntnis, in der Gnadengabe und so weiter. Der Reichtum der Erkenntnis, die Höhe der Erkenntnis, der Reichtum der Gnadengaben muss in die Demut führen und in den Dank, dass Gott ein so schwaches Gefäß wie mich und dich mit dem Reichtum seiner Gnade beschenkt hat, gefüllt hat. Aber dem alten Adam liegt die Überhöhung näher als die Demut. Das ist nun mal so. Und Paulus hat sicherlich den Gipfel der Erkenntnis erreicht. Und von ihm heißt es in 2. Korinther 12, Vers 7, ein Engel Satans muss mich mit Fäusten schlagen, damit ich mich ob der Erkenntnis nicht überhebe. Und er hat ihn immer wieder vermöbelt. Wissen Sie, ich kenne natürlich die Auslegung und benütze sie auch, dass sich der Paulus immer wieder erinnert hätte an die bösen Taten, die er getan hat und die Schmerzensschreie der Verfolgten und Gequälten und Gefolterten gehört hätte. Das stimmt. Aber ein Faustkampf ist nun ein Faustkampf und er hat ihn verdroschen, so sehe ich das. Linker Haken, rechter Haken, das ist Faustkampf. Unter die Gürtellinie und. Wenn der sich überhoben hat, dann hat Gott ihm wieder den Engel Satans rangelassen. So ist das. Zu uns kommt Gott sei Dank kein Engel Satans, aber es tut manches Mal gut, wenn Gott uns, wenn wir in der Gefahr sind, uns zu überheben, wieder einen Dämpfer gibt. Ich kenne das aus schmerzlicher Erfahrung, aber trotzdem, es ist notwendig. Und deshalb heißt es in 4. Mose 6, Vers 24 im aaronitischen Segen, ich komme nachher nochmals darauf, der Herr segne dich und behüte dich. Wer gesegnet ist, muss behütet werden, sonst schwillt ihm der Kamm. Und Gott will, dass wir doch Heilige werden, die sich nicht im Fleisch überheben. Und deshalb ist das notwendig, so schmerzhaft das ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn Gott etwas gibt, dann macht das auch Freude, da muss man nicht immer Angst haben, hoffentlich überhebe ich mich nicht, weil ich jetzt ein bisschen mehr weiß oder mehr habe. Das darf auch Freude machen und man lässt gerne etwas weniger Wichtiges beiseite liegen, wenn man eine Aufgabe in der Gnadengabe wahrnimmt und erkennt. Jeder hat seine besondere Gabe, jeder. Und das darf in Freude und in Demut führen. Aber damit wir in allem, im weltlichen Reichtum, im geistlichen Reichtum, in den biblischen Linien bleiben, deshalb kommt nun das Gebot des Paulus, gebiete, lieber Timotheus, denen, die Gaben haben, die reich sind nach Geist, Seele und Leib, hätte ich beinahe gesagt, die denen gebiete. Und was gebietet nun Paulus? Doch zunächst, Paulus verbietet keinen Reichtum. Sein Gastgeber Philemon war zumindest ein wohlhabender Mann, der sich Sklaven halten konnte und dazu noch eine Gemeinde in seinem Hause hatte, eine Ortsgemeinde in seinem Hause hatte, eine christliche Gemeinde und Gäste aufnehmen konnte. Und auch Jesus wurde von wohlhabenden Frauen, ich glaube aus Galiläa heißt sogar, unterstützt. Und Paulus verbietet auch nicht, sich selbstständig zu machen und zu wirtschaften und damit natürlich auch Geld zu verdienen. Denn jeder Unternehmer muss auch Geld verdienen, anders geht das nicht. Und einem Sklaven sagt er, wenn ihr freikommen könnt, dann tu das. 1. Korinther 7, 21. Aber wenn nun so ein Sklave frei ist, was dann? Dann ist er in der freien Wirtschaft. Man kann das nicht anders sagen. Und auch dann beginnt bei ihm das Wirtschaften und das Arbeiten mit Geld. Das gehört einfach dazu. Doch möchte ich nun die Frage stellen mit dem Gebieten. Reicht unser christlicher Arm auch so weit, dass wir das bei den Reichen dieser Welt durchsetzen können? Dieses Gebot des Paulus zum Beispiel, nicht hochmütig sein und was dann nachher noch kommt. Oh ja, unsere christliche Botschaft ist immer noch hörbar. Auch in den im Abfall stehenden Kirchen, auch über Rundfunk, Fernsehen, da hört man doch immer noch, was so Sache ist mit dem Reichtum. Auch in den Sonntagspredigten, in den Kirchen, da ist das in dem Fernsehen, da kommt das durchaus auch dann und wann zur Sprache. Auch über die Literatur, über die Presse. Und die Gesellschaft erwartet einfach von denen, die Geld haben und reich sind, ein soziales Engagement und auch das Grundgesetz. Habe ich mir die Frage gestellt, ob uns gar noch die Superreichen hören. Also in Amerika natürlich, Rockefeller, das ist klar, und die Rothschilds und wie sie alle heißen, in Deutschland die Quanz und die Oetkers und die Flicks und da fallen wir bestimmt auch die Albrecht von Aldi, da fallen wir bestimmt noch ein paar ein, der Neckarsulm bei uns, der Dieter Schwarz mit seinem Kaufland. Ja, es gibt also viele reiche Leute. Hören uns die auch? Nun ja, die können auch Zeitung lesen und die können auch ein christliches Blättle lesen, wenn sie eins kriegen, und die können auch in die Kirche gehen. Und die meisten werden auch noch eine Bibel besitzen. Als Schmuckstück. Ob es allerdings die Gläubigen bis zu ihnen schaffen, das weiß ich nicht. Da vielleicht haben sie mal eine gläubige Hausgehilfin, wer weiß. Aber man weiß doch heutzutage schon noch im Allgemeinen Bescheid, was es um die christliche Botschaft auf sich hat. Auch die Reichsten sind Menschen wie du und ich. Natürlich oft etwas skurril, etwas eigenartig, aber auch sie müssen im Supermarkt einkaufen. Und sie müssen auch zum Arzt und sie müssen auch zur Apotheke gehen. Also noch einmal, die Botschaft des Paulus gilt allen Reichen in diesem Äon, auch wenn die kommende Geldherrschaft nicht mehr nach einer göttlichen Kontrolle fragen möchte oder fragen wird. Das ist ja die kommende Hure Babylon mit ihrem extremen Mammonismus, ihrem extremen Reichtum, der Gipfel allen Reichtums und aller Geldmissbrauchs. Da steht in der Offenbarung, ich zitiere jetzt keine Bibelstellen, dass diese Hure Babylon unendlich reich ist. Aber es gibt auch einen geistlichen Reichtum, der missbraucht wird. Und das ist die Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3, Vers 17a. Ich bin reich geworden und bedarf nichts. Nichts, sagt diese theologisch verführte Laodicea-Gemeinde. Arrogant, überheblich. Ach, liebe Brüder und Schwestern, da sind wir nicht. Und schminken wir es uns ab, irgendeine theologische Überheblichkeit. Wir haben doch alles von Gott, und wenn er uns etwas mehr gegeben hat, wie wir meinen, es muss so lange nicht stimmen, dann sind wir ganz demütig, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe. Also Paulus gebietet, nicht hochmütig zu sein und zu werden. Beim Reichtum bescheiden zu bleiben, ist gar nicht so einfach, denn Reichtum bedeutet auch Macht. Wissen Sie auch meine Fähigkeit, meine mentalen Fähigkeiten, das kann Macht bedeuten, Herrschaft über Menschen. Noch einmal, bleiben wir bescheiden und genießen und gebrauchen wir das, was Gott uns gegeben hat. Dankbar. Hochmut ist ja die Selbstherrlichkeit des Menschen, eine Unabhängigkeitserklärung gegen Gott. Sie giert nach Selbstanbetung, nach der Self-Made Man. Das ist ein berühmtes Wort aus der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. Und die Selbstverwirklichung. Was ich habe, das habe ich mir selbst erarbeitet. Das ist eine ganz gewaltige Täuschung. Wenn du was hast, dann hat dir's Gott gelingen lassen und nie anders. Und wenn du Tag und Nacht gearbeitet hast. Bedenken wir, alles kommt von ihm und alles haben wir von ihm. Und selbst Jesus sagt zu Pilatus, du würdest nicht hier sitzen, wenn dir diese Macht nicht von oben gegeben worden wäre. Ich lese Ihnen nachher noch zwei Stellen, einen in Haggai, einen in Jeremia, aber die spare ich mir auf die nächsten Minuten irgendwo auf, die dann das noch unterstreichen. Und wir sollen auch nicht auf die Ungewissheit des Reichtums unsere Hoffnung setzen. So geht es jetzt weiter im Text. Das Geld hat viele im Griff, oh ja. Aber ich sage Ihnen das ganz deutlich. Verrückt ist, wer auf Geld seine Hoffnung setzt. Noch einmal, verrückt ist, wer auf Geld seine Hoffnung setzt. Natürlich müssen wir kluge Haushalter sein, noch einmal trotzdem. Verrückt ist, wer auf Geld seine Hoffnung setzt. Reichtum währt nicht ewig, und in Sprüche 27, Vers 24 steht, währt eine Krone von Geschlecht zu Geschlecht. Sprüche 27, 24. Nun einige praktische Dinge, dass man nicht auf Geld seine Hoffnung setzen darf. Bedenken Sie, dass im Februar 2006 Alan Greenspan in Rente geht. Schon weit über 70. Wissen Sie, dass der Mann, der das an der Geldschraube in Amerika dreht, er hat zusammen mit George W. Bush die Geldblase in den USA aufblasen helfen. Eine Riesenverschuldung steht dahinter. Mit Geschick und Raffinesse hat man es verstanden, das Geldsystem am Leben zu erhalten. Und wenn er geht, was dann? Die Insider in Amerika sprechen davon, dass der Dollar kollabieren, das heißt zusammenbrechen wird. Und es ist in der Tat nur eine Frage der Zeit. Dann ist natürlich die Frage, wird es eine harte oder wird es eine weiche Landung werden? Niemand weiß es. Jedenfalls wird der nur auf Bares und Bonds, das sind die Wertpapiere, setzt, gewaltig sich die Finger verbrennen. Geld ist kein Hoffnungsträger für Christen. Er ist der Mammon, noch einmal der Mammon der Ungerechtigkeit. Und Jesus sagt in Matthäus 6, 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, und jetzt stelle ich Ihnen ein Buch vor. Ich habe nicht gesagt, dass Sie es kaufen müssen, aber ich stelle es Ihnen vor. Das heißt, die Geldfalle der Endzeit, wie Christen frei bleiben können. Dieses Buch ist vorgestellt worden in Topic Nummer 3 2005 und noch einmal dann dort von dort abgeschrieben in Faktum Nummer 5 2005. Und da habe ich auch den Artikel rauskopiert. Dieses Buch hat einen ganz großen Nachteil. Es ist zu dick. Und dieser Liebe, der Autor heißt Wilfried J. Hahn, ein Deutscher, der in Kanada lebt, hat im Mitternachtsruf, ist es rausgekommen, Hensler hätte das Buch niemals so dick rausgegeben. Der hat eben sich von der Seele geschrieben, was er weiß und was er wusste und seine Endzeitvorstellungen, alles da reingepackt. Wenn es halb so dick wäre, wäre es immer noch zu dick. Also es ist eine epische Breite. Ich habe das Buch zuerst diagonal durchgegangen und dann nochmal von vorne bis hinten mit einem roten Filzstift und das einfach angestrichen, was wichtig ist, auch gerade im Hinblick auf den Vortrag, den ich heute zu halten habe. Und aus dieser Zusammenfassung, die da in Faktum stand, da lese ich Ihnen jetzt so ein paar Stellen vor. Über 20 Jahre war der Autor Wilfried J. Hahn als Anlagefachmann und als Direktor eines US-Investment-Management-Konzerns rund um den Globus tätig. Der flog von Stadt zu Stadt. Der Kanadier mit deutscher Abstammung arbeitete an der Wall Street und verantwortete alleine ein 10 Milliarden Dollar Budget. Er hat also das Geld für andere Leute angelegt und wusste Bescheid. Doch der erfolgreiche Manager verabschiedete sich von der Bühne des großen Geldes. Er erkannte als gläubiger Christ, hier kann ich nicht mehr länger mitmachen. Sehen Sie, das ist das, was da am Geldsystem dieser Welt hängt, wo wir uns vielleicht beteiligen müssen mit Aktien und sonst irgendwas. Ich arbeite in einem System, das zutiefst antichristlich ist und das früher oder später die gesamte Welt in einen Abgrund führen wird. Das sagt ein Fachmann mit ein wiedergeborener Fachmann mit einem prophetischen Hintergrund, das merkt man im Buch, er kämpft immer um die Prophetie. Der Titel des Buches lautet, wie schon vorgestellt, die Geldfalle der Endzeit, wie Christen frei bleiben können. Hahn beschäftigt sich in seinem Werk auch eingehend mit prophetischen Texten der Endzeit und deutet sie aus seiner Sicht als Insider des Weltfinanzsystems. Für Hahn steht fest, das Weltfinanzsystem muss irgendwann wie ein völlig überhitzter Rennmotor explodieren. So, noch weiter unten. Hahn rät, bei Vermögensbelangen zunächst die biblische Grundhaltung des weisen Verwalters anzunehmen. Dazu gehören in jedem Fall die Tugend der Mäßigung, die in vielen Bibelstellen angesprochen ist. Weiter, grundsätzlich, und jetzt wird es sehr praktisch, grundsätzlich solle man sein Erspartes nicht dort abliefern, wo die Habgier herrsche, wo man also 15% Zinsen kriegt und große Versprechungen, da ist Geld dann meistens gleich auch mit weg. In Neckarwestheim, das ist in der Nähe von uns, wo es ein Kernkraftwerk ist, da ist die Geschichte von dem Bürgermeister, wissen Sie die zufällig? Der hat 40 Millionen, hat die Stadt auf der Kante gehabt, das passiert, erst vor kurzem. Vor 40 Millionen, da kennen Sie, 40 Millionen hat er auf der Kante gehabt und hat es angelegt auf irgendeiner Insel irgendwo. Das Geld ist weg. Die haben 5 Millionen noch gefunden. Der ist nachher auch seinen Posten weg, seine Ehe ist geschieden und ist aus dem Gefängnis, ist wieder draußen. Aber die verdienen immer noch Geld mit dem Kernkraftwerk natürlich. Ich glaube, sie haben schon wieder so viel. Also, grundsätzlich solle man sein Erspartes nicht dort abliefern, wo die Habgier herrsche. Nicht abliefern, ja. Hahn rät, meiden Sie nach Möglichkeit Wertpapiermärkte. Also ich denke da an die Anleihen, an die Bonds, an die Industrieobligationen, was es da alles gibt. Investieren Sie in andere Wertspeicher als Börsen und Kapitalmärkte. Deshalb sollte man in Wertschriften oder Beteiligungskapital bei soliden Privatunternehmen investieren, wo noch Arbeit hinter dem, was erwirtschaftet, steht und nicht nur Geld und Zinsen und, und solche Dinge. Er empfiehlt allerdings kurzfristige Schatzobligationen und Immobilien. Nun ja, bei Schatzobligationen habe ich auch so mein Problem, denn wenn Sie D-Mark, nee, den haben wir nicht mehr, der Euro dann auch mal kollabiert, dann sind Sie auch dieses Geld los. Eine besondere Gefahr sieht Hahn auf alle zukünftigen Rentner zukommen. Da große Teile der Altersvorsorge wie Lebensversicherung und anderes vor allem durch die Finanzblase abgesichert ist, es ist eben nun mal so, hätte ein Platzen direkte Auswirkungen auf die Alterssicherungssysteme. Und jetzt kommt ein Satz. Das ist was für die christliche Familie, weil wir nämlich mit Kindern kein Problem haben. Passen Sie auf. Deshalb rät Hahn auch in dem weiteren Familienkreis Vermögen anzulegen, das heißt auch Kinder in die Welt zu setzen. 2/3 der älteren Weltbevölkerung lebe zwecks Versorgung irgendwann bei den Kindern oder Verwandten. Und das kann man sogar so steuern, könnte man, wenn es gut geht, es geht nach nicht überall gut, dass man sagt, Kinder, wir haben eine unsichere Zukunft, der eine muss den anderen unterstützen, der eine wird arm, der andere wird vielleicht reich, wer weiß es, helfen wir uns gegenseitig. Auch deshalb könne es sinnvoll sein, rechtzeitig in Kinder und Enkelkinder zu investieren. Soweit. Ich möchte nur noch eine jüdische Stimme Ihnen vorführen zu dem berühmten Gebot, eines der ersten Gebote, in 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst Gott mit deiner ganzen Seele lieben. Und dann heißt es weiter, und mit deinem ganzen Vermögen. Dort steht eigentlich mit deiner ganzen Kraft, aber dort steht im Hebräischen ein Wort, das heißt Meot. Das ist so ein Allerweltswort in Israel, Tof Meot, sehr gut, Tof Meot, sehr gut, Meot. Und das legen die aus, nicht nur auf Kraft, mit deiner Kraft, sondern mit deinem ganzen Vermögen. Alles, was du bist, alles, was du hast, sollst du Gott dienen. Sehen Sie, das ist genau, was uns auch Paulus sagt. Alles gehört ihm. Wir müssen ihm uns ganz hingeben. Dienen wir Gott mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft, mit unserem ganzen Vermögen. Alles gehört ihm. Und wir werden dann auch reich belohnt werden, das möchte ich jetzt schon dazu sagen. Und dann noch die Stelle aus dem aaronitischen Segen, das habe ich schon mal erwähnt, da kommt jetzt auch noch der Schluss dazu, auch eine rabbinische Auslegung, natürlich nur ganz kurz. Er segne dich und behüte dich. Das ist, wenn der Segen gekommen ist, dass du nicht hochmütig wirst, haben wir schon gehört, sondern von dem, was du empfangen hast, wiedergibst. Dort steht Almosen gibst. Und das ist nichts anderes als die gute Kapitalanlage, was von dem, was ich empfangen habe, jetzt mal Geld und Gut, wiedergebe. Das werde ich in der Ewigkeit reich belohnt bekommen. Aber auch von meinen geistlichen Gaben und meinen intellektuellen Fähigkeiten, was ich bekommen habe, dass ich wiedergebe, andere daran teilnehmen lasse. Im guten Sinne natürlich. Seien Sie froh, dass Sie nicht zur Hochfinanz gehören. Dort gibt es erhebliche Bindungen und Verbindungen zur Finsternis. Glauben Sie mir das. Jetzt haben wir wieder das Mikrofon an und jetzt hätte ich noch einen Satz gesagt, den lasse ich aber weg. Wer da alles verstrickt ist, wissen Sie. Prediger 10, Vers 19. Das Geld gewährt alles. Sie können sich alles kaufen heute. Alles. Und da ist einfach Zucht notwendig. Sondern unser Vermögen, jetzt geht der Text weiter, auf Gott setzen. Und nun muss ich auch mal auf die Uhr gucken. Ich wollte Ihnen am Anfang sagen, ich habe gar kein richtiges Gefühl, wie lange heute mein Vortrag geht. Und ich habe gedacht, mal sehen, wie weit ich komme, da muss ich mal gucken, wo ich dann ein paar Sprünge mache. Unser Vertrauen soll auf Gott sein. Ja, das lasse ich jetzt weg. Das. Muss ich da euch was sagen? Wisst ihr das nicht selber? Wirklich nicht?
Zur Ermahnung und zur Ermunterung.
Aha. Vertrauen auf Gott. Aha. Also, gut. Gott gibt alles. Ungläubigen wie Gläubigen. Den Ungläubigen gibt er nach seiner göttlichen Genehmigung, nach seinem göttlichen Willen. Und den Gläubigen seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Einverstanden? Gott gibt nicht nur Hab und Gut, Gott gibt auch Leben und Odem, wie in Apostelgeschichte 17, Vers 24, glaube ich, steht. Deshalb ist jeder Mensch vor Gott wertvoll und Jesus sagt, was hülfe es dem Menschen, so die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Sehen Sie, die ganze 100 Billionen des transferierbaren Vermögens sind nichts wert gegenüber, des Weltvermögens, sind nicht wert gegenüber einer Seele. Ja, der Kosmos in seiner materiellen Schöpfung ist nichts wert gegenüber einer Seele, die Gott geschaffen hat. Da sehen wir mal diesen Unterschied und was es heißt, Geld, Gut und die Erlösung und die Schöpfung und Wiedergeburt durch Jesus Christus und den Vater. Deshalb soll jeder Mensch seine Hoffnung auf Gott setzen, ob arm oder reich. Er hat alles uns gegeben. Es ist ein Trugschluss, dass alles Zufall oder kosmische Entwicklung oder Evolutionsordnung sei. Er reicht reichlich dar und lässt seine Sonne scheinen und aufgehen über Gute und Böse, sagt Jesus, Matthäus 5. Und er gibt Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist aus dem Noah-Segen. Ja, und Gott reicht alles reichlich dar. Reichlich. Gott gibt reichlich. Ich möchte das betonen. Gott gibt reichlich. Ihm dient alles, alles. Psalm 19, Vers 91. Auch Luther sagte, der Teufel ist Gottes Teufel. Und ihm gehört alles. Jetzt kommt die Haggai-Stelle. Haggai 2, Vers 8. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herrscharen. Wem gehört das Gold? Weder Herrn Rockefeller noch der Familie Rothschild. Gott gehört es. Gott. Und auch nicht der Hure Babylon. Keine Sorge. Gott gehört's. Und die Stelle Jeremia 27, 5, die ich auch schon wo ich ankündige, dass ich die sagen werde, jetzt ist sie dran. Ich habe die Erde gemacht, Jeremia 27, 5. Ich habe die Erde gemacht, die Menschen und das Vieh, die auf der Fläche der Erde sind. Und ich gebe sie, wem es mich gut dünkt. Aha. Jeder, der hier etwas hat, und wenn er der schlimmste Diktator ist, Gott hat es ihm gegeben und niemand anderes sonst. Aber wir haben eine Bitte an unseren Herrn, dass er uns doch vor allem das Wort Christi wieder, dieses reichlich, reichlich, unter uns wohnen lässt. Das Wort. Bei allem Wirtschaften, das notwendig ist. Aber das Wort soll reichlich bei uns wohnen. Kolosser 3, 16. Und, dass er den Geist reichlich ausgießt über uns. Ja, es heißt dort, reichlich hat er ihn ausgegossen über uns. Titus 3, Vers 6. Und nun wollen wir fragen, reicht Gott reichlich dar. Wieder ein Schritt weiter in unserem Text. Er reicht reichlich dar zum Genuss. Oh, Paulus, wir dürfen doch nicht genießen. Und die Schwaben, die lachen im Keller und noch nicht oben. Das darf man doch nicht machen. Genießen, das ist doch ungeistlich. Aber es steht in der Bibel. Ich denke immer an den Herbert Heinisch. Ich kann es nicht ändern, es steht einfach da. Sehen Sie? Und so geht es mir jetzt auch, es steht da. Und trotzdem hat sich einiges bei uns verschoben. Wissen Sie, ein schönes Essen, ein Kaffeechen, ein Glas Wein, ein Stückchen Kuchen, ein schönes Reislein, ein schönes Haus, ein Heim. Das ist für uns alles selbstverständlich geworden. Natürlich kann man das alles durch Geld noch toppen, wie man sagt. Das ist klar. Ja. Und wir leben durchaus in einer endzeitlichen Weise nach der Art Sodoms und Gomorras. Und jetzt lese ich Ihnen Hesekiel 16, 49. Das ist die Geschichte von Jerusalem, die zu Hure geworden ist. Siehe, dies war die Missetat Sodoms, deiner Schwester. Hoffart, Fülle von Brot, haben wir ja auch heute, und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht. Könnte man sagen, stimmt heute nicht. Es gibt eine Statistik, nur 20% der Deutschen spenden, auch wenn die viel spenden, nur 20% spenden, die 80%, anderen 80% spenden eben nicht. Also, und die Hand des Elenden, des Armen stärkte sie nicht. Und sie waren hochmütig. Und sie verübten Gräuel. Heute, weltweite Abtreibung. Homosexualität, Sodomie, das ist Unzucht mit Tieren, und. Als sie verübten Gräuel vor meinem Angesicht, und ich tat sie hinweg, sobald ich sie sah. Hoi, sehen Sie, und deshalb wird Gott bald eingreifen, wenn die Gräuel sich noch mehren, und ich tat sie hinweg, die Gräuel und dann auch die Hure natürlich, sobald ich sie sah. Also, da darf man beim Genießen nicht ertappt werden, wie ich schon sagte. Ich habe auch noch nie eine Predigt gehört. Es ist alles für uns geschrieben und man muss bereit sein, über alles predigen zu können. Aber ich habe noch nie eine Predigt gehört über Prediger 9, Vers 7 bis 10. Dort steht so in kurzen Worten: Genieße das Leben mit dem Weibe, das du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens, welches er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine eitlen Tage hindurch. Und vorher steht: Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl mangle nicht auf deinem Haupt. Ja, nun geht es weiter mit der Frau, wo man das Leben genießen soll, denn das ist dein Teil am Leben, an deiner Mühe, wo du dich mühst unter der Sonne. Gestern Abend war allerdings eine Ausnahme, habe ich jetzt gerade eben festgestellt. Aber es gibt noch einige andere Stellen in dem Buch Prediger, die uns darauf hinweisen, dass das Einzige, was uns in diesem blöden Leben, jetzt sage ich es mal mit den Worten des Predigers, zu tun ist, dass man sich einfach freut und das Leben genießt. Aber dann steht es auch an anderer Stelle, dass Gott alles ins Gericht bringen wird. Und deshalb müssen wir auch in allem, was wir tun und was wir genießen, aufpassen, dass wir es nicht so tun, dass wir ins Gericht kommen. Und das ist die Ausgewogenheit der Schrift, wiederum steht geschrieben. Und das ist ein Wort aus Prediger 12, Vers 14. Wohl dem, der bei dem, was Gott ihm zum Genuss darreicht, nicht ins Gericht kommt. So, und jetzt erst, es ist kurz vor 11, kommt die gute Kapitalanlage. Aber wir schreiten voran. Was gibt Gott reichlich? Gott gibt reichlich Gutes zu tun. Ja, es gibt Gott Gutes zu tun. Gutes zu tun. Gutes tun ist ein göttliches Tun und Wirken. Für die Gläubigen zuerst natürlich. Denn wer Gutes tut, tut dasselbe, was Gott auch tut. Denn Gott ist das, ist der Gute, sagt Jesus. Psalm 119, Vers 72 folgende. Gott ist gut. Und sehen Sie dieses Wort, 1. Timotheus 6, 18, unser Text, Gutes tun. Das kommt noch ein einziges Mal in dieser Form im Neuen Testament vor. Und das ist Apostelgeschichte 14, Vers 17. Und das lese ich Ihnen jetzt vor. Gott hat sich zu allen Zeiten bezeugt durch Gutes tun. Vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten, dass das Gutes tun Gottes. Im Herzen Speise und Fröhlichkeit. Ha? Es gibt Gott. Ach, wir dürfen auch fröhlich sein. Fröhlich über das Wort, aber auch fröhlich in unserem täglichen Leben. Ein Werk Gottes zum Gutes tun, im Herzen Speise und Fröhlichkeit. Sehen Sie, und Satan gibt Angst und Trübsinn. Angst und Trübsinn. Ja, das ist ein großer Zusammenhang. Gutes tun, wie unser himmlischer Vater, so auch wir. Und auch in Bezug auf die Ungläubigen müsste man sagen, so wie der Schöpfer, so auch die Geschöpfe. Wenn der Schöpfer Gutes getan hat, dürfen die Geschöpfe auch Gutes tun. Um Psalm 119, Vers 68, nochmal dieser Psalm, da heißt es über Gott, gut bist du und tust Gutes, lehre mich deine Satzungen. Wenn in dieser gefallenen Welt nicht Gott Gutes täte, wären wir schon längst in dem Chaos unter dem Fürsten und dem Gott dieses Äons untergegangen. Noch einmal, Gott gewährt uns reichlich, auch um Gutes zu tun. Die Stelle Epheser 2, Vers 10, die kommt jetzt gleich. Dann werden Sie sehen, dass Gott das alles vorbereitet hat. So, jetzt war das Gutes tun und jetzt kommen die guten Werke. Er gibt uns reichlich, um gute Werke zu tun. Das schreibt die konkordante Wiedergabe, edle Werke. Hier steht ein anderes Wort für gut. Aber die sind so ähnlich im Grundtext, dass ich es doch in der Fülle des Stoffes vermeide, hier nur noch eine Unterscheidung zu bringen zwischen Agathos und Kalios, wie das heißt. Das würde jetzt nur verwirren. Die Gemeinde ist zu guten Werken, hören Sie, geschaffen. Epheser 2, Vers 10. Wir sind zu guten Werken geschaffen. Bedenken wir das. Aber Gott hat diese guten Werke schon vorbereitet, um in ihnen zu wandeln. Epheser 2, Vers 10. Wunderbar. Er legt mir alles vor die Füße, auch das Gutes tun. Aber aufgreifen müssen wir es, bereit sein müssen wir. Also, das gehört zur Kapitalanlage der Zukunft. Gutes tun, gute Werke tun. Und Gott gibt auch dem Ungläubigen reichlich Gelegenheit zu guten Werken. Und viele Reiche ergreifen auch diese Gelegenheit. Und die Geschichte kennt ja immer wieder reiche Menschen, die durch Almosen und Hilfeleistung für andere zum Segen geworden sind. Aber durch das möglicherweise bald kollabierende, zusammenbrechende Wirtschaftssystem und Sozialsystem, vor allem Sozialsystem, kann sich auch für uns in der Gemeinde, die wir wohlhabender sind, auch der Tag ergeben, wo wir Hilfsleistungen, Hilfsdienste tun müssen für unsere verarmten Geschwister, wo die Rente vielleicht zusammenbricht und vielleicht, weil du fromm bist, noch ein paar Jahre weiter vielleicht, nichts mehr kriegst, nichts mehr hast. Alles möglich, alles möglich. Ich möchte heute Morgen keine Angst natürlich machen, aber das ist eine Dimension, die auf uns zukommt. Wir wollen auch über alle Ängste, die auf uns zukommt, vor denen wir stehen, mit Freude und Fröhlichkeit sagen, Herr, du hast alles in deinen Händen. Wir wollen dabei nicht schlafen, denn mache auf, der du schläfst, heißt es noch immer 13. Und wir wollen auch mit offenen Augen unser eigenes Wirtschaften betreiben. Aber Herr, du hast alles in deinen Händen und du hast noch keinen verlassen.
Wie sagte Daniel Mohl, du bist ein guter Chef. Oder du bist ein guter Wirtschaftsleiter von meinen eigenen wirtschaftlichen Angelegenheiten. So, jetzt wieder, Gott gibt reichlich. Weiter, freigebig zu sein. Das heißt also wortwörtlich übersetzt aus dem Griechischen, wohl zwischengeben. Wohl zwischengeben. Also ich gebe zwischenmenschlich mit gutem Herzen, heißt das. Auf Deutsch freigebig. Ich bin freigebig, aus einem wohlgesonnenen zwischenmenschlichen Geben. Ich bin freigebig. Ich gehe dabei auch nicht unvernünftig mit meinem Geld um, werfe das in irgendeinen Spendentopf und weiß nicht, wo das dann hinwandert. Sondern aus meinem wohlgesonnenen, freigebigen Inneren gebe ich etwas weiter, das ich auch kontrollieren kann. Und niemals verlangt Gott von uns, dass wir mehr geben, als wir haben, oder dass der andere reich wird und ich werde arm. Das steht in 2. Korinther 8, Vers 13. Sie wissen ja, 2. Korinther 8 und 9 sind die großen Gebekapitel, die Paulus geschrieben hat. Und auch wir durch unser freiwilliges Geben unterstützen wir, wie schon seit Generationen, viele Werke der Barmherzigkeit in Vergangenheit, Gegenwart und auch in der Zukunft. Der nächste Punkt. Gott gibt reichlich, um mitteilsam zu sein. Mitteilsam heißt eigentlich gemeinschaftlich. Dort steht Koinos dahinter, die Gemeinschaft, die Koinonia. Sehen Sie? Da lässt der Reiche, ob in der Gemeinde oder draußen in der Welt, andere teilhaben an seinem Reichtum, seinem Vermögen. Er gibt aus Gemeinschaftsgefühl und Verantwortung. Er behält nichts für sich alleine. Und auch hier kennt die Geschichte natürlich viele positive Beispiele, wie auch gläubige und ungläubige Menschen ihr Vermögen eingesetzt haben, um wichtige Dinge zu fördern. Ich greife einen einzigen heraus, der mir in der letzten Zeit ein bisschen wichtig geworden ist aus meinen Israel-Vorträgen, die ich gehalten habe. Das ist Moses Montefiore, der ab 1827 in entscheidender Weise für den frühen Aufbau des kommenden Staates Israel gewirkt und gesorgt hat. Und wenn jemand in Jerusalem war, unten die Mühle, das ist die Montefiore-Mühle, sage ich mal so etwas ungeschützt, das war die Mühle, die er gebaut hat. Andere kamen später. Rothschild ist etwas undurchsichtig, da möchte ich die Hand nicht ins Feuer legen, aus welchen Motiven er arbeitete. Aber bei Montefiore ist wohl ein konservativer, orthodoxer, jüdischer Hintergrund da. Aber jetzt war es eine jüdische Stimme. Ich könnte natürlich noch viele andere heraussuchen. Lassen wir es dabei bewenden. Und nun kommt etwas Ungeheuerliches. Ungeheuerliches. Jetzt halten Sie sich, wenn Sie ein Lutheraner sind, halten Sie sich ganz fest. Ganz fest. Damit er sich eine gute Grundlage für die Zukunft sammelt. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir haben doch gedacht, wir werden gerecht aus Glauben. Und jetzt sammelt man sich mit guten Werken, Gutes tun, mitteilsam, freigebig, da sammelt man sich auf einmal eine gute Grundlage für die Zukunft. Das ist doch Werkgerechtigkeit. Ist es auch. Ist es auch. Jakobus spricht von der Rechtfertigung aus Werken. Natürlich haben wir da keine Chance vor Gott, das steht da in Römer 4. Nicht, dass jemand meint, ich würde hier meine Theologie ändern und sagen, vor Gott könnte ich mit guten Werken operieren. Nein, 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 die nützen nichts. Aber vor den Gerichtsmächten, da sieht das ganz anders aus. Hören wir weiter. Und hier merken wir auch, dass dieses Wort aus 1. Timotheus 6, das unser Text für heute Morgen ist, eigentlich doch zum Schluss an Menschen gerichtet ist, die nicht zur Gemeinde gehören. Denn die Glieder des Leibes Christi haben eine gute Grundlage, haben längst eine gute Grundlage, nämlich den Grund Jesus Christus, 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jetzt aber kommt's, Wer auf diesen Grund baut, das müssen wir auch tun. Das sei Gold, Silber oder edle Steine oder Holz, Heu, Stroh. Dessen Werk wird offenbar werden, das Werk, unser Werk. Und das kann im Feuer verbrennen oder auch nicht. Sehen Sie, das ist unsere Kapitalanlage für die Zukunft, das Bauen auf den Grund Jesu Christi. Hier ist nicht mit diesen drei Worten Gold, Silber, edle Steine nicht der Glaube gemeint. Denn Petrus schreibt 1,7, 1. Petrus, die Bewährung des Glaubens ist viel köstlicher als das vergängliche Gold. Also das steht noch drüber. Aber wir können mit Werken, die sind von Gott angesehen als Gold, Silber, edle Steine, können wir und dürfen wir bauen, Gutes wirken. Diese drei Dinge, Gold, Silber, edle Steine, sind das, was wir getan haben im Leibe, was wir mit unserem Geld, mit Hab und Gut, aber auch mit unseren geistlichen und mentalen und intellektuellen und sonstigen Fähigkeiten, die wir bekommen haben, was wir damit getan haben. Haben wir unser Licht in unseren Scheffel gestellt oder haben wir es leuchten lassen? Verstehen Sie, der eine ist extrovertiert, der andere ist introvertiert. Das spielt alles einmal, das wird Gott alles berücksichtigen. Ja? Wenn Gott keinen Mund gegeben hat, dann kann er auch nicht reden. Und wenn er viel weiß, das wird Gott alles berücksichtigen. Keine Sorge, keine Sorge. Aber zu diesem Bauen auf den Grund Jesu, das sind dann unsere Glaubenswerke, die wir getan haben. Da komme ich am Schluss noch drauf. Das, was wir bauen, sind unsere Glaubenswerke. Aus dem Glauben heraus. Da muss das kommen. Das ist das Herz, aus dem das kommt. Also noch einmal, bei uns geht es nicht mehr um die Grundlage, das ist Jesus. Es geht um das, was wir darauf bauen. Beim Nichtgemeindeglied, beim Ungläubigen, da geht es um das Erarbeiten, wirklich um das Sammeln einer Grundlage für die Zukunft. Und dort steht tatsächlich thesaurierend. Er sammelt, er thesauriert. Thesaurierend, das ist ein Unternehmen, das hat Geld verdient. Und jetzt thesauriert er das Unternehmen das Geld. Das heißt, es wird nicht ausgeschüttet, es bleibt im Unternehmen. Sehen Sie, und mit dem Gutes tun kann der Ungläubige, der nicht wiedergeboren, sich Pluspunkte sammeln. Werke, Gutscheine. Werke, Wertgutscheine für die Zukunft. Das ist natürlich heute was anderes als Ablass, um das auch noch zu sagen. Er bildet, so ist das griechische Wort, Themelios, einen Grundstock für das zukünftige Leben, nicht das ewige, für das zukünftige Leben, so steht es dort. Sehen Sie, und in der revidierten Elberfelder Übersetzung steht im Lexikon hinten, Themelios ist ein Ausdruck für die unentbehrliche Grundlage, für das Fundament, ohne welches jemand oder etwas keinen Bestand hat. Und wenn der, das hat keinen Bestand, sein Leben vor dem Gericht einmal, wenn da nicht ein Grundstock da ist, gute Werke, Gutes tun. Wir haben einen Grund, andere müssen den Grund bauen, das können nur diese Werke sein. Und das ist ja auch klar, denn die Nichtgläubigen werden nach ihren Werken gerichtet. Offenbarung 20,13. Und für viele reicht das, was sie bei Leibesleben getan haben, nicht ins tausendjährige Reich. Manchen reicht es. Vielleicht den Gerechten und den Völkern, wie die Juden sagen. Aber vor dem großen weißen Thron entscheidet sich dann, wie sich all die, die sich diesen Grundstock angesammelt haben, auf der neuen Erde bewegen dürfen, dort zieht das ja hin. Natürlich nicht als Wiedergeborene und nicht als aus dem Glauben Lebende und als aus dem Glauben Errettete. Wenn da die Bücher aufgetan werden, dann haben die Engel säuberlich aufgeschrieben in den Büchern, was die alles getan haben, die Menschen, besser wie jeder Computer. Und besser wie die, wie heißt das, CIA und FBI und Geheimdienste und so weiter. Und auch dort wirkt noch Gottes Barmherzigkeit hinein. gerade für die, die Gutes getan haben. Denn die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Eine Jakobusstelle. Nun steht dort, damit sie das wirkliche Leben ergreifen, das seiende Leben, das, ja, dort steht unters, das ontische Leben, das seiende Leben, das wirkliche Leben. Durch Werke gibt es kein neues Leben, das gibt es nicht. Aber sie können eine Grundlage schaffen, damit sie das wirkliche Leben ergreifen können. Selbst Jesus sagt, wer nur einen Becher kalten Wassers gereicht hat, den verfolgten Jüngern in der Endzeit, der kriegt einen Lohn. Und der Lohn auf der neuen Erde dann, lassen wir das tausendjährige Reich weg, auf der neuen Erde ist dann, dass sie schnell hingehen dürfen an den Wasserstrom und ihre Kleider waschen dürfen. Die sind doch schmutzig. Vielleicht geht es auch zuerst ein Feuer sehen, dann ruft der Geist und die Braut, komm, dann hören sie. Dann dürfen sie Kleider waschen. Und dann dürfen sie an den Baum des Lebens, Offenbarung 22, 2b, dessen Blätter da sind, zur Heilung der Nationen. Und dass sie dann anschließend die heilige Stadt dürfen. Und dort nach Psalm 87 neu geboren werden dürfen. Und er wird schreiben beim Verzeichnen der Völker, dieser und dieser ist darin geboren, neu geboren, durch den Geist Gottes jetzt. Aber das geht erst durch Gerichtswege und durch vieles, vieles, vieles andere Vorbereitungen, Zubereitungen. Aber der Grundstock, der gelegt worden ist, sind die guten Werke in dieser Welt. Und erst mit diesem neuen Leben ist das Ziel der Werkgerechtigkeit erreicht. Das wirkliche Leben ergreifen. Das wirkliche Leben. Jetzt haben sie es noch nicht. Und sie gehen den Toten, haben es auch noch nicht. Und sind auf der neuen Erde und haben es auch noch nicht. Aber die Stufe für Stufe werden sie es ergreifen. Wenn wir das alles nur aus unserer heutigen Sicht sehen, nur die Glaubensgerechtigkeit, dann verkennen wir, dass einfach in der Bibel noch viel, viel mehr geschrieben steht. Das ist eine Schwarz-Weiß-Malerei, wenn wir nur sagen, hier Himmel und die Hölle, fertig. Können Sie alle Bücher über die Hölle lesen, dann finden Sie alle, die heute nicht glauben, wieder dort. Wissen Sie, da gibt es jetzt ein Buch, steht nicht mehr im Manuskript, ich muss auch gucken, dass ich zum Ende komme. Aber der fragt, der Autor, hat Adam wohl etwas über den zweiten Tod gewusst? Den ersten hat er jetzt erlebt. Den zweiten Tod gewusst. Da sage ich, lieber Bruder, das war dem Adam doch völlig egal, was mit dem zweiten Tod ist. Aber dem war wichtig, was in 1. Mose 3, Vers 15 steht. Dass einer kommt, der der Schlange den Kopf zertritt und das, was er an Schlechtem gemacht hat, wieder gut macht. Was dann Paulus in Römer 5 thematisiert. Das war wichtig für den Adam. Also, und dann wird ihnen auf der neuen Erde diesen heute Ungläubigen, ach, das Evangelium der Gnade verkündigt, das kommt wieder, Apostelgeschichte 20, das Evangelium der Gnade. Dann geht er hin und trinkt das Wasser des Lebens umsonst, weil es ihn dürstet. Und jetzt, nach all diesen Wegen, werden sie dann auch die Gerechtigkeit aus Glauben ergreifen können. Und das geht nicht zwischen Mittag zwischen 12 und zwischen Mittag. Nein, nein, nein. Die Wege Gottes sind anders. Noch etwas. Sicherlich erhalten diese reichen Menschen von heute auf der neuen Erde, und jetzt hören Sie, einen neuen Reichtum. sicherlich nicht in Hab und Gut, aber in geistlichem Reichtum. Dann erfüllt sich, was in Offenbarung 21, Vers 26 steht, auch wenn das zunächst vielleicht ins tausendjährige Reich gilt, aber das wird seine Fortsetzung auf der neuen Erde haben, da sind noch viele Äonen vor uns. Und dort heißt es, Mann, der Reichtum der Nationen wird zu dir kommen. Offenbarung 21, Vers 26, und das ist schon ein Blick auf die neue Erde. Dort wird es Nationen wieder geben. Das steht auch in Jesaja 60, Vers 5, jetzt mehr auf das tausendjährige Reich betrachtet. Man wird zu dir bringen den Reichtum der Nationen. Ja, so etwas wird es geben. Und ihr werdet Nationen Reichtümer genießen, so etwas wird es auch geben. Das sind mehrheitlich geistliche Reichtümer, geistliche Güter. Nochmals zurück zu uns. Für uns gilt natürlich zuerst auch 2. Korinther 8 und 9. Das ist jetzt Spenden, sind die zwei Spendenkapitel von Paulus. Kann man durchlesen. Das muss ich heute nicht darlegen. Das ist auch nicht mein Thema. Und noch einmal für uns gelten, wie schon erwähnt, die Glaubenswerke. Das, was auch in unserem Glauben herauskommt. Das sind die Werke, die wir auf den Grund Jesu Christi bauen. Und da möchte ich Ihnen die zwei Stellen nennen, wo das Werk des Glaubens steht. Das ist 1. Thessalonicher 1, Vers 3 und 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Und noch einmal gute Werke für den, der es nachhören möchte. Die guten Werke stehen auch in 2. Timotheus 3, 17 und in Titus 1, 16. Aber das Werk des Glaubens steht in diesen beiden Thessalonicher Stellen. Noch einmal, Brüder, aus unserem Herzen, aus unserem Glauben müssen die guten Werke kommen, die Gott längst für uns geschaffen hat. Dafür sind wir geschaffen. Er hat sie vor unsere Füße gelegt, wir müssen nur tun, damit wir nicht fruchtlos sind. Unser Glaube verbrennt nicht im Gericht, das ist richtig. Aber unsere Werke können im Feuer verbrennen. Und deshalb heißen 2. Thessalonicher 1, ich glaube, es ist der letzte Vers. Gott möge ihm, ich glaube dem Onesiphorus, doch Barmherzigkeit geben an jenem Tag. Seht, wir bringen alle noch so viel, ja, ich sage mal Schrott mit, wenn wir gestorben sind. Da muss Gott uns barmherzig noch sein. Und er ist es auch. Jetzt bin ich am Schluss. Meine letzte Seite aus meinem Manuskript. Ich möchte Ihnen noch drei Bibelstellen vorlesen. Jeremia 9, Vers 23. In Luther ist es 22 oder umgekehrt. Jedenfalls in Elberfeld glaube ich 23, in Luther 22. Jeremia 9, 23. Immer die unrevidierte Elberfelder Übersetzung. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke und der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, der rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Das Wichtigste. Jetzt weiter. Der Gnade, das haben wir alle erlebt, Recht und Gerechtigkeit, jawohl, die Rechtfertigung aus Glauben, übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen. Das dürfen wir auch schon üben. Gnade, Recht und Gerechtigkeit, auch in unserer Familie. Und jetzt die neutestamentliche Stelle dazu. 1. Korinther 1, 31, natürlich weltberühmt. Wer sich rühmt von uns Gläubigen, der rühme sich des Herrn. Und eine ähnliche Formulierung, also dasselbe ausgesagt, nur etwas anders formuliert, 2. Korinther 10, Vers 17. Wer sich aber rühmt, rühme sich, jetzt heißt es, in dem Herrn. Das ist unsere Stellung in ihm. Der rühme sich in dem Herrn. Wissen Sie, und dann hört es auf, dass ich so überlegen tue, so überlegen wirke, so meine Superbegabung heraushänge und was sonst noch Gott mir alles gegeben hat, dann werde ich ganz demütig. Gegen uns, lieber unserem großen und reichen Gott, sind wir doch alle, ich darf es mal so sagen, arme Würstchen. Und wenn er uns nicht gefüllt hätte, diese Wursthaut nicht gefüllt hätte mit irgendwas, dann wären wir alle jämmerlich und schwach. Und deshalb wollen wir in allen Stücken ihm die Ehre geben. Und freuen wir uns, dass er auch den Ungläubigen Gaben und Gnade und alles Mögliche gegeben hat. Sommer, Winter, Regen, gute Zeiten, Fröhlichkeit. Und dass sie das auch einmal, das gehört ja zu unserer Botschaft, genießen dürfen als Lohn auf der neuen Erde vor allem und dann auch in die Glaubensgerechtigkeit hineinkommen dürfen, bis Gott einmal alles in allem ist. Aber dazu ist es ein langer Weg, aber auch ein Weg der Freude und des Heils, der Rettung und der Heiligung und Zurechtbringung. Gott segne uns. So, und jetzt bin ich aufgefordert worden zu beten und das tue ich noch. Herr Jesus, habe du herzlichen Dank, dass du der Geber aller Gaben bist und dass wir auch nicht geizen mit unseren Gaben, sie für uns behalten, nein, nein, sondern dass wir weitergeben, ja, unser Brot auf der Fläche der Wasser hinwerfen, dass wir es dann siebenfältig wieder empfangen und dass wir uns freuen dürfen über all das, was du uns geschenkt hast. Du hast uns reich gemacht. Reich gemacht. Wenn wir hier das Wort hören dürfen, dann sind wir reich gemacht. Nicht jeder kann das. Nicht jeder kann in der Fülle hier schwimmen und das Angebot des Wortes hier bekommen. Manche sind einsam. Und da sei du, ihr Herr. Fülle du sie mit deinen Gaben und mit deiner Gnade. Und viele sind bettelarm, bettelarm. Da mache du sie reich, vor allem nach innen. Und dass sie auch in ihrem Mangel sagen können, wir haben Überfluss, wie wir auch in diesen Tagen gehört haben. Und andere sind in Gefängnissen, Verfolgung, in Folter und in Not und schreien zu dir, Herr Jesus. Aber du hörst alles. Du hörst alles und du antwortest zu deiner Zeit. So kann ich nur mit einem schließen, dass wir dankbar sind, Herr Jesus. Dankbar für alles, was du getan hast. Und diesen Dank dir gegenüber spüren lassen, dir gegenüber. Und auch unserem Nächsten und unserem Bruder und unserer Schwester gegenüber. Vater, lass dich anbeten im Namen Jesu. Und dir allein die Ehre geben. Amen.
Amen.